Gladio, das waren militärische Geheimorganisationen, bei denen in den 60er bis 80er Jahren staatliche Geheimdienste, Nazis und Rechtsextremisten zusammenarbeiteten. Der Dokumentarfilm Gladio, Geheimarmeen in Europa, begibt sich auf die Spuren von Ermittlungen und zurückgehaltenen Dokumenten, die noch immer viele Fragen offen lassen. Unsere Kollegin Michaela Bates von Radio Z Nürnberg sprach mit Frank Gutermund, der mit Wolfgang Schön für die Dokumentation Regie führte. Und das ist jetzt unser Veranstaltungstipp außerhalb der Veranstaltungstipps.
Der Titel Gladio Geheimarmeen klingt ja erstmal eher wie so ein Thriller oder ein Science-Fiction. Bei eurer Produktion handelt es sich allerdings um einen Dokumentarfilm. Was steckt denn da dahinter?
Vorausgegangen ist der Geschichte ein anderer Dokumentarfilm, und zwar über das Münchner Oktoberfestattentat 1980 in München. Und wir haben angefangen, dann weitergehend nochmal Hintergründe zu recherchieren und sind dann auf paramilitärische Strukturen gestoßen, die es in allen westeuropäischen NATO-Staaten gab, fernab parlamentarischer Kontrolle, und die dann unter dem Namen Gladio zumeist firmiert haben.
In den 60er bis in die 80er Jahre gab es ja in ganz Europa zahlreiche Bombenanschläge. Betroffen waren da vor allem Italien und Westdeutschland. Und dann gab es eben die Aufdeckung von Gladio durch quasi einen engagierten Untersuchungsrichter in Italien. Was ist denn da damals rausgekommen?
Es handelt sich um einen Bombenanschlag in Peteano in Italien, und ein Untersuchungsrichter, Felice Casson, hat damals nicht locker gelassen, war relativ neu mit dabei, galt wohl innerhalb der juristischen Struktur, Justizstruktur als noch unbedarft, hat sich da aber festgebissen und sich bis in die obersten Höhen, bis zu Andreotti auch durchgehangelt und damit dann auch in Archivfunden kenntlich gemacht, hier ist eine paramilitärische Struktur am Start, die Sprengstoffwaffen zur Verfügung stellt und aber offensichtlich auch offenkundig mit rechtsextremistischen Strukturen kooperiert.
Trotz dieser Ermittlungen und eben dem engagierten Richter in Italien wurden ja trotzdem nicht alle Strukturen aufgedeckt. Gladio hieß zunächst auch Stay Behind Operations. Da ging es um Sabotageakte, hinter denen eben auch staatliche Geheimdienstoperationen steckten. Der Kalte Krieg spielte eine Rolle.
Die Amerikaner mit dem aufziehenden Kalten Krieg hatten natürlich ein großes Interesse, jegliche Informationen über den Erzfeind die Sowjetunion zu erhalten, und damit verbunden natürlich auch innerhalb der westeuropäischen Staaten weltweit, was kommunistische Strukturen anbelangt. Und wer waren jetzt nun vor allem in Deutschland besser geeignet zur Bekämpfung kommunistischer Strukturen als ehemalige Nazis, die zum einen natürlich 12 Jahre lang geballt Erfahrung sammeln konnten auf breiter Ebene, wie man gegen Kommunisten und kommunistische Strukturen vorgeht. Und zum anderen ist es natürlich das Wissen, vor allem verknüpft mit der Person Gehlen, der als Wehrmachtsoffizier vor allem in der damaligen Sowjetunion während des Krieges massiv Informationen über die Infrastruktur für das Deutsche Reich, für Nazi-Deutschland besorgt hat, und daran hatten die Amerikaner großes Interesse. Also das ist der eine Block. Das gleiche gilt natürlich auch für Italien. Insofern nicht ganz überraschend, dass auch da auf der Geheimdienstebene auch erstmal ehemalige Faschisten massiv mit eingebunden waren, die ihre Kenntnisse da zum Tragen brachten. Und im Kalten Krieg war dann, was vor 1945 passiert ist, oft nicht mehr so relevant.
Wie sieht es denn dann im historisch gesehen weiteren Verlauf aus? 80er, 90er Jahre, die Wehrsportgruppe Hoffmann, das Oktoberfestattentat. Gibt es denn da Verbindungen zu Gladio?
Oktoberfestattentat und die etwaige Verwicklung der Wehrsportgruppe Hoffmann, das ist nochmal ein anderer Block, wo man unter Umständen in die Richtung denken kann, dass sich Gladio-Strukturen zu einem Selbstläufer entwickelt haben. Wir haben keinen Beleg finden können dafür, dass es jetzt ein Knöpfchen gab, das gedrückt wurde, wo dann klar war, hier Waffenlager in Lüneburg, Wehrsportgruppe Hoffmann wird damit versorgt und dann wird das Attentat in München in Gang gesetzt. Diese Kette hat verschwörungstheoretischen Charakter, hat diese Anmutung, die kann man nicht belegen, die kann man zwar anfangen zu denken, aber wohin wir mit dem Film kommen wollen, ist tatsächlich erst nochmal grundlegende Fragen aufzuwerfen, warum bestimmte Ermittlungen nicht stattgefunden haben, zum einen, und warum ganz klare Erkenntnisse, Zeugenaussagen etc. einfach ignoriert worden bzw. unter den Teppich gekehrt worden sind.
Da gibt es ja so eine gewisse Ungleichzeitigkeit. Also einerseits eben diese unabgeschlossenen Ermittlungen, Spuren, die staatlicherseits nicht weiterverfolgt wurden, andererseits aber ja sehr wohl Erkenntnisse. Es kam ja grundlegend ans Licht, dass es Gladio gibt und dass diese Organisation auch eben Terror ausübt. Wie ist das denn zu erklären, diese Ungleichzeitigkeiten?
Na, das eine ist, wir haben das Attentat in München, den größten und schwersten Bombenanschlag in der westdeutschen Nachkriegsgeschichte. Der dabei getötete vermeintliche Haupttäter Gundolf Köhler war nachweislich auch Mitglied der Wehrsportgruppe Hoffmann, hat an mehreren Wehrsportübungen auch teilgenommen, wollte eine Untergruppe in seinem Geburtsort Donaueschingen aufbauen und gleichzeitig aber die Gladio-Struktur unmittelbar nach dem Bombenanschlag gab es Hinweise von zwei inhaftierten Rechtsterroristen der deutschen Aktionsgruppen, die gesagt haben, da gibt es einen Revierforster in der Lüneburger Heide, der macht auch eigene Wehrsportübungen, der hat Waffen gebunkert und hat offensichtlich die Wehrsportgruppe mit dem entsprechenden Sprengstoff versorgt für das Attentat. Diese Ermittlung wurde nie weiter großartig vorangetrieben. Es gab zwar eine Hausdurchsuchung, man hat ein bisschen was gefunden. Erst ein Jahr später gab es den größeren Waffenfund, als dieser Revierforster Heinz Lemke dabei entdeckt worden ist, wie eines dieser Erddepots entdeckt. Es gab einen riesigen Waffenfund mit 33 Erddepots. Und auch da ist es relativ kurios, also in München, Oktoberfestattentat, hält sich ja bis heute hartnäckig die Einzeltäterthese. Völlig ein unpolitischer Akt eines durchgetretenen jungen Studenten, wenn man es auf den Punkt bringen will. Dieser Fall wird Ende 82 abgeschlossen von der Generalbundesanwaltschaft. Gleichzeitig wird dieser riesige Waffenfund in der Lüneburger Heide auch Ende 82 abgeschlossen, allerdings noch mit dem Kuriosum, dass dieser Heinz Lemke, der diese Waffenlager mit angelegt hat, in Untersuchungshaft vermeintlichen Freitod begangen hat. Und zwar 3 Tage, nachdem er gegenüber der Staatsanwaltschaft angekündigt hat, massive Aussagen auch über die Hintergründe zu machen. Es gibt darüber einige Ungereimtheiten. Es gibt Punkte, die Fragen aufwerfen. Wir haben nicht auf alles eine Antwort, aber wir würden gerne dafür sorgen, dass auf diese Fragen auch nochmal auf einer parlamentarischen, auch auf einer gesellschaftlichen Debattenebene auch nochmal mehr Antworten zustande kommen.
Als Bürger, Bürgerin eines demokratischen Staates wie der Bundesrepublik ist das ja erstmal schwer verständlich, dass es durch staatliche Unterstützung zu Anschlägen, zu Terroranschlägen, zu Bombenattentaten kommt und das Ganze eben dann auch nicht aufgedeckt wird. Was war denn letztendlich der Hintergrund, was damit erreicht werden sollte?
Es gibt auch da eine Zweiteilung. Also ursprünglich gegründet wurden diese sogenannten Stay-Behind-Organizations tatsächlich im militärischen Kontext des Kalten Krieges. Man hatte damals geglaubt, die sowjetische Invasion droht und diese paramilitärischen Geheimstrukturen sollten sich hinter die Frontlinie fallen lassen, um quasi dann Werwolf-mäßig hinter den sowjetischen Linien Sabotageakte zu verüben und vor allem Nachrichtendienste Informationen über Truppenbewegungen an die Führungsstellen weiterzugeben. Aber sie sollten auch wichtiges Führungspersonal politisch wie militärisch aus den Kernkrisengebieten rausschleusen. Das war eigentlich die ursprünglich genuine Aufgabe. Dann hat sich natürlich nochmal gezeigt, dass vor allem in bestimmten Ländern wie Frankreich, Italien, aber gerade anfanglich auch noch Deutschland, es eine starke kommunistische Bewegung gibt innerhalb dieser Länder, die ja tatsächlich auch den sowohl den Amerikanern wie auch den jeweiligen Regierungen ein massives Dorn im Auge waren und als Bedrohungspotenzial gesehen worden sind, wo man versucht hat, entsprechend für den Fall einer Invasion auch dann diese kommunistischen Kräfte auch auszuschalten.
Das Ganze klingt ja an vielen Stellen ja nach ganz großen Verschwörungstheorien. Wenn man jetzt so eine Geschichte recherchiert, da auch einen Film zu macht, besteht da nicht auch die ganz große Gefahr, eben grundlegend alle möglichen Verschwörungstheorien da zu bedienen?
Ja, absolut. Also wir konnten es auch feststellen, dass diversen TV-Ankündigungen auch schon auf so einer verschwörungstheoretischen Ebene geworben wird. Das ist mitnichten unser Interesse. Wir haben uns versucht, das, was uns zugänglich war, an nüchternen Fakten auch adäquat darzustellen. Da, wo wir nicht an die ganz harten Fakten rankamen, sprich, weil uns die Archive auch verwehrt waren und wir keinen Zugang bekommen haben, werfen wir Fragen auf. Fragen, die nur mit einem politischen Willen beantwortet werden können, gerade auch in der Bundesrepublik. Und wir denken jetzt im Augenblick eher nach wie vor, damals wie heute, fehlt der politische Wille, gerade nochmal die ganzen Machenschaften auch dieser Stay-Behind-Organisation hier in der Bundesrepublik nochmal aufzuklären und aufzudecken, vor allem unter einem Punkt. Maßgeblich betroffen ist natürlich auch die Ära Adenauer. Und das würde natürlich mitnichten auch ein gutes Licht auf diese Zeit werfen. Und da gibt es natürlich auch Kräfte, die verhindern werden, dass tatsächlich bestimmtes Archivmaterial auch für die Forschung zugänglich sein wird.